RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr. In Berlin soll noch in diesem Monat ein generelles Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr eingeführt werden. Das hat Innensenatorin Spranger der RBB 24 Abendschau mitgeteilt. Steve Neuwirth, RBB 24.
Dass das generelle Messerverbot in Bahnhöfen, U- und S-Bahnen, Bussen und Zügen kommt, hatte Innensenatorin Spranger im April angekündigt. Nun ist klar, dass die Rechtsverordnung in Berlin noch in diesem Monat gelten wird. Bisher gab es nur befristete Verbote in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel dem Hauptbahnhof oder am Bahnhof Zoologischer Garten und Gesundbrunnen. Spranger sagte, dass es für die Fahrgäste sicherer wird. Die Berliner Polizei registriert durchschnittlich 10 Messerangriffe pro Tag.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug.
Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen wie bisher. Einen Gesetzentwurf dazu haben SPD, BSW und CDU vorgelegt. Danach soll es ab dem nächsten Jahr einen Grenzwert von 3,5% geben. Bislang wurden die Bezüge jährlich nach der Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen festgesetzt. In Berlin-Oberschöneweide können Autofahrer wieder über die Kreuzung Treskow-Allee-Rummelsburger-Edisonstraße fahren. Laut Verkehrsinformationszentrale wurde der Bereich nach dem Abriss der einsturzgefährdeten Brücke wieder freigegeben. In etwa 3 Wochen sollen die Rückbauarbeiten komplett abgeschlossen sein. In Berlin hat die Polizei bei einer Razzia große Mengen Drogen entdeckt. Bei Durchsuchungen in Wohnungen in Prenzlauer Berg, Lichterfelde und Oberschöneweide sind die Ermittler unter anderem auf Kokain und Amphetamine gestoßen. Ein 27-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft. In Berlin hat das Straßenfest zum Karneval der Kulturen begonnen. Die Feiern rund um den Kreuzberger Blücherplatz dauern bis Pfingstmontag. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr wegen Bauarbeiten zum ersten Mal in Friedrichshain statt. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin um 18 Grad, im Land Brandenburg zwischen 14 in Pritzwalk und 21 Grad in Guben. Nachts einzelne Schauer bei 15 bis 11 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab, erst vereinzelt ab dem Mittag von Westen teils kräftige Schauer und Gewitter, 20 bis 25 Grad. 23.03 Uhr.
Die Nacht.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da legen wir los mit einer Meldung von der A1 Osnabrück Richtung Bremen. Hier ist die Autobahn zwischen Dreieck Stur und Bremen-Arsten dicht. 3 Kilometer Stau hier. A2 Braunschweig Richtung Berlin zwischen Helmstedt-West und Eilsleben. 6 Kilometer stockender Verkehr. Die A8 Saar-Luise-Neunkirchen ist zwischen Schwalbach-Schwarzenholz und Heusweiler nach einem Unfall gesperrt. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Hier ist die Autobahn zwischen Großkreuz und Leesten mit 6 Kilometern stockenden Verkehr. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum, Hamme und Dreieck Bochum West wegen Bauarbeiten bis morgen früh noch um 5 Uhr gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord in beiden Richtungen bis zum 16. Juni gesperrt. Dort wird eine Rohrbrücke über die Autobahn gebaut, eine Umleitung führt über die A2. Und A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Lichtenau-Westfalen und Marsberg ist nach einem Unfall nur eine Spur frei, dadurch 7 Kilometer Stau. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt aus den Studios von NDR Info in Hamburg. Ich bin Christopher Gaube. Willkommen. Der Familiennachzug für Geflüchtete ist der Union ein Dorn im Auge. Für sie ist der Nachzug ein sogenannter Pull-Faktor, also ein Anreiz für Menschen, nach Deutschland zu kommen. Die können ab einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Familienmitglieder ganz legal nach Deutschland nachholen. Und weil sich die Union mit Innenminister Dobrindt zum Ziel gesetzt hat, die Migration nach Deutschland zu begrenzen, soll das Recht auf Familiennachzug ausgesetzt werden. Teile der Opposition befürchten, dass damit das Gegenteil erreicht wird und am Ende nur Schlepper profitieren könnten. Uli Haug berichtet von der Bundestagsdebatte.
Es war eine emotionale Debatte mit klaren Positionierungen. Linke und Grüne halten die Aussetzung des Familiennachzugs für unmenschlich. Sie warnen vor dramatischen Folgen, denn es gehe um Kinder, die ohne Eltern aufwachsen müssen, und Ehepartner, die sich nicht sicher sein können, wann sie wieder vereint sein werden. Die Grüne Shahina Gambir schildert den Fall einer syrischen Familie aus ihrem Wahlkreis.
Dort habe ich zum Beispiel einen Vater und seine zwei Kinder kennengelernt. Sie sind vor Jahren aus Syrien geflohen. Auf der Flucht wurden sie von der Mutter und dem jüngsten Kind getrennt. Seitdem ist die Familie zerrissen. Die Eltern müssen ihre Kinder jeweils alleine großziehen, ohne zu wissen, für wie lange.
Union und SPD planen den Familiennachzug für Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus für 2 Jahre auszusetzen. Die SPD-Abgeordnete Rasha Nasa sprach von einem Kompromiss, vor dem sie Respekt habe. Es war ihr und dem Abgeordneten Hakan Demir anzumerken, dass sie inhaltlich nicht überzeugt sind. Allerdings gäbe es keine Alternative zur amtierenden Regierung mit CDU und CSU.
Welche Alternativen sehen Sie jetzt gerade in diesem Haus? Bitte betrachten Sie das, wenn Sie diese Kritik immer wieder richten. Bitte betrachten Sie das. Nennen Sie uns eine Alternative hier in diesem Haus, die jetzt besser wäre. Neuwahl!
Der Familiennachzug zu Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ist jetzt schon beschränkt auf 1.000 Angehörige pro Monat. Nur in Härtefällen sollen künftig noch Ehepartner oder minderjährige Kinder nachgeholt werden. Besonders betroffen sind Syrer. Für den Innenpolitiker der Union, Alexander Throm, ist der Familiennachzug eine Ursache dafür, dass mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen.
Und deswegen wollen wir auch das System, das es bisher gibt, dass in der Regel junge, fitte Männer auf den Weg, gefährlichen Weg nach Europa, vor allem Deutschland, geschickt werden, um dann ihre Familien nachzuholen. Dieses wollen wir durchbrechen. Diese Systematik muss ein Ende haben, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der AfD gehen die geplanten Maßnahmen nicht weit genug. Parlamentsgeschäftsführer Baumann sprach von einem Nachzugswahnsinn, den die Union zu verantworten habe. Für Linke, Grüne und Teile der SPD leistet der Familiennachzug einen Beitrag zur Integration von Geflüchteten. Begründung: Wer seine Familie bei sich hat, könnte sich eher zugehörig fühlen. CDU und CSU wiesen darauf hin, dass die Kapazitäten, um Menschen zu integrieren, schon jetzt ausgelastet sind.
Und wir wollen jetzt mal genauer auf die bisherigen Entscheidungen der schwarz-roten Regierung blicken, um die Migration zu beschränken. Da hat Bundesinnenminister Dobrindt ja vor einem Monat die Grenzkontrollen verschärft. Auch Zurückweisungen sind demnach wieder vermehrt möglich. Maßnahmen, die rechtlich durchaus umstritten sind. WDR-Reporterin Isabel Schawani war an der deutsch-österreichischen Grenze, um sich selbst ein Bild zu machen. Und Lukas Krilling hat sie gefragt, was sie denn dort erlebt hat.
Also wir waren erst unterwegs mit einem iranischen Taxifahrer, der selber sich sehr gut auskennt, weil er auch für die Bundespolizei übersetzt. Das heißt, er ist mit uns überall hingefahren und hat uns die Orte gezeigt, über die man eigentlich hier nach Deutschland gelangen kann. Und da war ich schon mal davon beeindruckt, wie viele kleine Nebenstraßen und Nebenwege es gibt, wo Deutschland und Österreich sozusagen direkt ineinander fließen. Das ist ja hier, Passau ist so eine Art Hotspot oder Migrationsknotenpunkt. Denn du hast 3 Flüsse, die hier zusammenfließen. Du hast 3 Länder, die dicht beieinander liegen. Österreich, Tschechien, Deutschland. Man kann hier zu Fuß hinkommen mit dem Auto oder auch mit der Bahn. Und ich habe nach diesen Rückweisungen gefragt und habe gefragt, wie funktionieren die und so. Und dann hat er gesagt, ich verstehe gar nicht, dass ihr euch jetzt dafür interessiert. Mhm. Das machen die doch hier schon seit mindestens 2 oder 3 Jahren. Und das, was er geschildert hat, wurde mir von österreichischen Asyl-NGOs genauso bestätigt. Und das war mir neu, dass hier in Bayern diese Zurückweisungen längst Praxis sind und dass sie in großer Zahl stattgefunden haben. Zum Beispiel im Jahr 2023 waren es über 10.000. Dann habe ich gefragt, also in Österreich habe ich gefragt, und dieses Jahr, wo das sozusagen offizielle Politik ist, da war die Antwort, da findet überhaupt nichts statt, weil es kaum jemanden gibt, der über diesen Weg kommt.
Mit Blick auf die Praktiken, wie diese Grenzkontrollen ablaufen, was hat euch da denn die Bundespolizei gespiegelt? Ihr habt ja auch versucht, die zu begleiten oder zumindest einen Einblick zu gewinnen, wie die diese Kontrollen vornehmen.
Also erstens habe ich erlebt, dass es eine sehr große Unsicherheit gibt im Momentan. Das äußerte sich darin, dass wir einen sehr netten und kommunikativen Pressesprecher hatten hier von dem Bereich in Passau. Und der hat sich eigentlich sehr häufig auf meine Fragen hatte er geantwortet mit den Worten kein Kommentar. Also wie sieht das mit den Ressourcen aus? Was machen Sie mit dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts? Und die sind halt hier an der Front. Die müssen das jetzt übersetzen in ihr alltägliches Arbeiten. Und es gibt einfach, das war mein Eindruck, eine große Verunsicherung. Die müssen jetzt einfach den Befehl sozusagen aus Berlin umsetzen, wissend, dass es vor allen Dingen eine politische Entscheidung ist, die nicht davon getragen ist, dass es jetzt hier an dieser Grenze, ja, also an dieser Passauer Grenze, dass es hier jetzt sozusagen eine Migrationskrise gibt oder sowas. Die gibt es nicht.
Hm. Mit wem hat es die Polizei da hauptsächlich zu tun, wenn es wirklich um Migranten, wenn es wirklich um flüchtende Menschen geht?
Über diesen Weg kommen sowohl Menschen aus Afghanistan, aber auch aus diversen anderen Ländern, die dann hier ankommen. Das sind aber, also die Österreicher sagen, das seien sehr wenige. Ich habe jetzt von hier, von dieser Seite keine Zahl bekommen. Wir sind aber dann, um irgendwie nicht nur über so ein Phantom zu sprechen von Menschen, sondern um mit den Menschen zu sprechen, sind wir 40 Kilometer weitergefahren, nach Deggendorf. Da ist die Erstaufnahme. Ich habe dann mit einer Frau gesprochen und ehrlich gesagt, das Gespräch lässt mich schwer los. Das war eine junge Syrerin mit einem kleinen Kind an der Hand. Und ich habe sie gefragt, seit wann sind Sie hier? Da hat sie gesagt, seit einem Monat. Und dann habe ich gesagt, wie sind Sie denn gekommen? Und dann hat sie gesagt, über Belgien. Dann habe ich gedacht, wieso ist die jetzt hier in Deggendorf? Okay, aber sie ist natürlich in Deggendorf, weil sie mit dem Königsteiner Schlüssel hierhin verteilt wurde, weil hier Kapazitäten sind. Und dann habe ich sie gefragt, seit wann sind Sie denn unterwegs? Dann hat sie gesagt, seit anderthalb Jahren. Und dann habe ich gesagt, wie sind Sie gekommen mit dem Schiff? Und dann habe ich gesagt, wie sind Sie denn, von wo denn? Und dann hat sie gesagt, Libyen. Und dann habe ich gesagt, Sie waren in Libyen, anderthalb Jahre, wo waren Sie denn da? Und dann hat sie gesagt, im Gefängnis. Die hatte drei Kinder dabei, war alleine. Sind Sie froh, dass Sie hier sind? Hat sie gesagt, ja, natürlich. Aber die ist natürlich sozusagen in Limbo, weil das Asylverfahren für Syrer ist ausgesetzt. Mhm. Aber die hat nach diesem Wahnsinnsweg, ist sie hier angekommen. Will sagen, das, was wir eigentlich gesucht haben, Menschen, die sozusagen zu Fuß hier in Passau rüberkommen, und nicht zurückgewiesen werden, sondern dann da in Deggendorf landen, die haben wir nicht gefunden.
Mhm. Isabel, dann zum Schluss noch eine Frage. Ihr seid jetzt mehrere Tage da unterwegs gewesen. Du hast mir schon geschildert, mit wem ihr alles gesprochen habt. Ganz viele Perspektiven auf das, was an den Grenzen passiert, die ihr eingeholt habt. Mit welchen Gedanken und Gefühlen gehst du und dein Team aus diesen Recherchen raus?
Also wenn man das von Namen sieht, dann sieht man, dass es natürlich hier in dieser Grenzregion das Bedürfnis nach Sicherheit gibt und auch das Bedürfnis danach, dass Grenzen gesichert werden. Und ich habe jetzt natürlich etliche Punkte gesehen, wo überhaupt nichts gesichert ist. Aber das ist natürlich eigentlich die Idee von Europa. Und die stößt aber zusammen mit dieser aufgeheizten Debatte. Gleichzeitig vergisst man dann natürlich, dass da möglicherweise so eine Frau, wie diese Frau, mit der ich gesprochen habe, aus Syrien, die anderthalb Jahre in Libyen im Gefängnis war mit drei Kindern, über die spricht man überhaupt nicht mehr. Und das ist wirklich ein schwieriges Dilemma, von dem ich denke, das ist eigentlich die Herausforderung von uns Journalisten, dass wir zum einen diese politische Dimension und auch das, was es für die Bundespolizei bedeutet, darstellen und zum anderen aber nicht völlig vergessen, dass wir hier tatsächlich am Ende doch noch über Menschen reden.
Eindrücke waren das von der WDR-Kollegin Isabel Shayani von der deutsch-österreichischen Grenze. die Zeit, es ist 23.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. In Brandenburg bangen viele Eltern und die Lehrergewerkschaft wegen des Landeshaushaltes 2025-26. Es droht, dass Lehrerstellen gestrichen sowie Förder- und Ganztagsangebote an zahlreichen Schulen gekürzt werden. RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow berichtet.
345 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer fallen nach den Plänen des Bildungsministeriums mit Beginn des neuen Schuljahres im September in Brandenburg weg, obwohl die Schülerzahl um mehr als 3000 anwachsen wird. Betroffen ist unter anderem eine Grundschule mit gemeinsamem Lernen im Landkreis Barnim. Zwei Lehrerstellen dort zu streichen, nennt Ulrike Mauersberger, Sprecherin des Landeselternrates, falsch.
Wir Eltern rechnen damit, dass noch mehr Stunden ausfallen, dass sich die Bildungsdefizite noch vergrößern, und das ist weder gerecht und es erscheint willkürlich. Ich verstehe gar nicht, wie man auf so eine Logik kommen kann. Das kann kein Plan für Bildung in Brandenburg sein und das kann kein Plan sein, damit unsere Kinder gut gerüstet sind.
Viele Eltern und die Lehrergewerkschaft GEW kritisieren am künftigen Bildungshaushalt auch Kürzungen im Ganztagsangebot und bei Förderstunden. In einer Gesamtschule mit mehr als 600 Schülerinnen und Schülern im Schulamtsbezirk Brandenburg an der Havel wird im neuen Schuljahr die Vertretungsreserve auf 8 Stunden heruntergefahren, da darf keine Lehrkraft krank werden. Für Schülerinnen und Schüler, die kein oder nicht gut Deutsch sprechen, sinkt die Förderstundenzahl um 4 auf 15 Stunden in der Woche. Die Gesamtschule müsste vom kommenden Februar an auf 2,5 Lehrerstellen verzichten, wenn die Lehrkräfte eine Wochenstunde mehr Unterricht geben. Das werde Bildung in Brandenburg schwächen, so Günter Fuchs, Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW.
Wenn Sie genau hinschauen, dann ist weniger Zeit für Schülerinnen und Schüler da, die im Grunde genommen dringende Unterstützung von Lehrkräften brauchen. Und wenn Sie dann noch die Vertretungsreserve kürzen, also weniger Vertretungsstunden in die Schulen geben, aber die Lehrkräfte mehr arbeiten müssen, dann ist jede Krankheit, führt zu einer noch größeren Unterrichtsausfall für die Schulen. Das ist eine Situation, die ist unerträglich und die ist auch schlichtweg nicht angemessen.
Die 20.000 Lehrerinnen und Lehrer in Brandenburg würden für die eine Wochenstunde mehr Unterricht nicht von anderen Aufgaben entlastet, sagt Lehrergewerkschafter Fuchs. Elterngespräche in der Grundschule dürften nicht einfach weggekürzt werden. Lehrer überstürzt von einer Schule mit Lehrerüberhang 80 Kilometer weiter in eine Schule mit Lehrermangel zu schicken, funktioniere nicht. Politiker würden den Schulalltag in Brandenburg nicht mehr zur Kenntnis nehmen, so Fuchs.
Das führt im Ende dazu, dass die Benachteiligungen für einzelne Schülergruppen noch größer werden und die Unterschiede im Land noch weiter auseinanderdriften. Also es soll niemand die Illusion haben, dass das jetzt, wenn die den Haushalt so beschließen, dass wir im Grunde dann zur Tagesordnung übergehen. Das wird am Ende auch harte juristische Auseinandersetzungen bedeuten.
Der Brandenburger Landeselternrat hat eine Online-Petition gestartet. Mehr Lehrer einzustellen statt Stellenkürzungen ist eine Forderung.
Aus Potsdam, Thorsten Südow. Auf einige Schülerinnen und Schüler im Havelland kommen im nächsten Schuljahr noch andere Probleme zu. Auf der Bahnstrecke Berlin-Hamburg wird ab August monatelang kein Zug fahren. Sanierung. Pendler können zur Not aufs Auto umsteigen, aber Kinder? RBB24-Reporterin Heike Schüler hat nachgehakt, wie die zur Schule kommen sollen.
Die 16-jährige Therese Dasse wohnt in Dalgo-Döberitz und geht in Brieselang in die Hans-Klarko-Gesamtschule. Das ist schon heute ein langer Schulweg.
Ich muss immer um 6 Uhr aufstehen, dann kommt ein Bus um 7.10 Uhr und um 7.38 Uhr kommt dann meine Bahn aus Finkenkrug und dann fahre ich 5 Minuten nach Brieselang.
Sie schafft es in 40 Minuten, aber nur, weil der Regionalzug noch fährt. Nach den Sommerferien wird Therese wohl jeweils mehr als eine Stunde zur Schule brauchen.
Das wird dann sehr, sehr schwer, weil die Bahn fahren ja dann nicht und meine Eltern können mich ja nicht immer hinbringen.
Sie ist eine von 100 Mitschülern, die täglich mit dem Regio kommen. In der Brieselanger Gesamtschule ist das gut jeder Vierte, rechnet Schulleiter Kai Neuse vor. Und wie wird's im neuen Schuljahr? Keine Ahnung, sagt er.
Ärgerlich ist schon, weil ich den Eltern keine Auskunft geben kann. Es gibt Anfragen hier, auch von den zukünftigen Siebenklässlern, die gerne wissen möchten, wie das Kind zur Schule kommt.
Brieselangs Bürgermeisterin Katrin Neumann befasst sich seit 1,5 Jahren damit.
Der Stand ist, dass die Schülerinnen und Schüler dann einen weiteren Umweg machen müssen über Wustermark.
Das ist jedenfalls der Plan von Bahn- und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Bürgermeisterin Neumann meint, das geht so nicht. Sie fordert gemeinsam mit anderen Bürgermeistern, dass die Bahn für die Schüler extra Busse einsetzen muss.
Also beim Schülerverkehr fühle ich mich noch gar nicht ernst genommen. Das ist wirklich ein Thema, was seit Anfang an auf der Tagesordnung stand. Und das ist dann immer so ein bisschen, na, wir gucken mal, wie es denn nach den Ferien so klappt.
Im Havelland sind insgesamt mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler von der Bahnsperrung direkt betroffen. Der VBB schreibt auf RBB-Anfrage, für den Schülerverkehr sei der Landkreis zuständig. Grundsätzlich schon, sagt auch Landrat Roger Lewandowski. Aber doch nicht, wenn die Bahn ihren Schienenweg wegen Bauarbeiten stilllegt.
Jetzt mal 2000 Schüler unterzubringen, wo man Busse zusätzlich beschaffen müsste, Fahrer beschaffen müsste. Und zwar nur für diesen Zeitraum, das ist was vermessen ist.
Und deshalb fordern er und die betroffenen Gemeinden immer weiter beim VBB, das Problem Schülerverkehr endlich zu klären.
Heike Schüler informierte aus dem Havelland. Landwirtschaft prägt die Prignitz in Nordbrandenburg. Überall werden Kartoffeln, Raps und Getreide angebaut. Junge Menschen kommen damit aber nur noch selten in Berührung. Wie vielfältig sie aber ist, haben Bauern heute beim 8. Tag der Landwirtschaft in Pritzwalk gezeigt. RBB24-Reporter Björn Hase Wendt.
Imposant steht der große grüne Traktor auf dem Hof des Agrarbetriebes Agravis. Jetzt gibt's für die Achtklässler eine Premiere. Sie dürfen selbst an Steuer. Roy Kicke erklärt noch fix die Technik.
Da unten, das rote ist Gas, hier ist Kupplung und das andere schwarze Doppelpedal ist Bremse. Ne? Starte mal rechts.
Und schon geht es los. Achtklässlerin Pia dreht ein paar Runden über den Betriebshof.
Also es war ein bisschen neu. Ich habe es noch nie gemacht. War mal spannend, das zu machen. Ja, also es ist alles modern gemacht da drin. Also war schön.
Berührungsängste mit der Landwirtschaft sollen heute genommen werden. An 12 Stationen für die Schüler des Pritzwalker Gymnasiums und der Oberschule. An einer wird zum Zwischenfruchtanbau informiert. Ein Stückchen weiter geht's um die Rinderhaltung und bei Dino Kerber um den Pflanzenschutz auf den Feldern. Hinter ihm steht die Pflanzenschutzspritze, ein riesiges Gefährt mit einem 5500 Liter Wassertank an Bord.
Sag mal, die höchste Menge vom Pflanzenschutz, was wir haben, Frank, ungefähr 4 Liter, nicht? 4 bis 5 Liter auf dem Hektar. Und die geringste Menge sind 75 Milliliter.
Mit dem Aktionstag wollen die Prignitzer Betriebe die Jugend für die Berufe rund um die Landwirtschaft begeistern. Also vom Land- und Forstwirt über den Laboranten bis zum Landmaschinentechniker. Andreas Kickback vom Kreisbauernverband.
Wir haben einen demografischen Wandel. Irgendwo ältere Mitarbeiter scheiden aus und jüngere müssen nachkommen. Man kann gewisse Prozesse vielleicht automatisieren. Trotzdem wird immer noch jemand gebraucht, der die Maschinen bedient, der sie überwacht, der sie wartet und der sich auch um die Tiere kümmert.
Bei den Schülern wie Sascha kommt der kompakte Einblick gut an. Aber ist die Landwirtschaft nun was für ihn?
Vielleicht muss noch gucken, wie es alles aussieht.
Noch hat er ja Zeit. Die Betriebe hoffen, dass zumindest der ein oder andere Schüler Gefallen gefunden hat und zum Beispiel zum Praktikum vorbeikommt.
Oder im Sommer zum Ferienjob. Die bieten nämlich viele Höfe an und ermöglichen Jugendlichen so einen Einblick. Aus Pritzwalk berichtete RBB24-Reporter Björn Hase-Wendt. The Boss kommt nach Berlin. Am Mittwoch wird das Olympiastadion zur Bühne für Bruce Springsteen und seine E Street Band. Und kaum zu glauben, einige Fans sind heute schon da, um einen Platz ganz vorne zu ergattern. Allerdings müssen sie da nicht 5 Tage lang lagern, beruhigt sie RBB24-Reporter David Donschen.
Die haben sich hier ein ausgeklügeltes System ausgedacht. Das Ganze nennt sich nämlich Roll Call. Und der funktioniert so, dass man sich hier 3-mal am Tag am Olympiator melden muss. Dafür haben Fans hier ein Pavillon aufgebaut. Unter dem sitzt unter anderem Michi in einem Campingstuhl. Michi hat ihre roten Haare unter einem Springsteen-Cappy versteckt. Und Michi ist schon auf 50 Konzerten des Bosses gewesen und hat hier diesen Roll Call, wie dieses Wartesystem eben heißt, organisiert. Dabei geht das Ganze damit los, dass man sich in eine Liste eintragen muss. Dann bekommt man eine Nummer auf die Hand geschrieben und muss dann hier entsprechend eben 3-mal täglich auftauchen, wie mir Michi gerade erklärt hat.
aktuell 10 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr. Und mit diesen regelmäßigen Appellen, wie es ja übersetzt heißt, erarbeitet man sich dann den Platz vorne. Das muss man sich verdienen.
Ja, das muss man sich verdienen. Aber durch dieses System wird eben nicht gestritten. Das Ganze ist auch mit dem persönlichen Bodyguard von Bruce Springsteen abgesprochen. Der holt die Leute tatsächlich am Konzerttag auch früher ins Olympiastadion. Gut, 70 Leute stehen bislang auf der Liste und bis zu 900 können bei diesem Rollcall mitmachen, aber müssen dann auch dreimal täglich hier auftauchen.
Oh, dreimal täglich am Olympiastadion auftauchen, wer kann denn das schaffen?
Das sind Leute, die wie Jörg zum Beispiel aus Königs Wusterhausen ihren Jahresurlaub opfern. Der Jörg, der steht ja auch mit einem Tour-Shirt vom Boss unter diesem Pavillon, er ist Elektriker und er nimmt sich eben wochenlang frei, um beim Springsteen immer bei verschiedenen Konzerten auf seiner Tour ganz vorne zu stehen.
Mein Chef ist zum Glück Springsteen-Fan. Dadurch hat er eingesehen, dass ich diesmal viel hintereinander brauche, also fast 5 Wochen das Fall. Ja, es ist wie gesagt eben die Energie, die rüberkommt, wenn er auf der Bühne ist, dann stellt etwa da und wurde eigentlich noch nie enttäuscht von, sag ich mal, auch alle 94 Konzerte, die ich jetzt habe, noch nie enttäuscht von, sag ich mal, live.
Ja, 94 Konzerte, aber nicht nur das Konzert lohnt sich, sondern auch das Warten. Hier wird zusammen gegrillt, hier wird in Erinnerung geschwelgt und abends gehen dann die Leute entweder ins Hotel oder nach Hause wie Jörg und freuen sich beim Einschlafen auf den Boss.
RBB24-Reporter David Donschen über den Roll Call für das Springsteen-Konzert. Das ist am Mittwoch im Olympiastadion Berlin. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Zu hören auch wie immer in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ein neues Fahrrad kann ziemlich teuer kommen. Da lohnt sich das Feilschen, empfiehlt der ADAC. Er hat Tester losgeschickt, die inkognito 100 Fahrradhändler in Deutschland besuchten. Die schauten nach Rabatten und führten Preisverhandlungen. Ihr Fazit? In 88% der Fälle gab es einen Nachlass. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat im Fahrradhandel nachgefragt.
Im Fahrradgeschäft Pedalum Mobile hängen auf den ersten Blick keine großen Rabattschilder im Schaufenster. Aber?
Nein, Sie sehen eigentlich an allen Rädern, wenn Sie auf die Preisschilder gucken, also nicht an allen Rädern, aber an vielen Rädern, den Originalpreis und den aktuell reduzierten Preis.
Sagt Inhaber Stefan Lorenz. Bei etwa 40% der Räder in seinem Geschäft hat er den Preis von vornherein runtergesetzt. Den Laden in Berlin-Mitte betreibt er seit fast 20 Jahren. Und er beobachtet, Kunden verhandeln gerne.
Das ist schon passiert regelmäßig, dass Kunden nach einem besseren Preis fragen, häufig auch direkt schon mit einem Preisvorschlag quasi aus dem Internet kommen, die wir letztendlich nicht immer mitgehen können, weil wir Kosten hier vor Ort haben und die auch abdecken müssen. Und wenn wir alle Räder zum Schluss zum Einkaufspreis verkaufen, dann bestehen wir nicht lange.
Kann er mit dem Preis nicht weiter runtergehen, dann gibt es aber manchmal zum Beispiel noch ein Schloss dazu. Auch der ADAC-Test zeigt, viele Fahrradhändler kommen ihren Kunden mit Zubehör oder Service entgegen, um ein Fahrrad zu verkaufen. Im Schnitt konnten die Tester den Fahrradpreis durch Rabatte und Verhandlungen um 13% senken. Für Stefan Lorenz ist das eine realistische Einschätzung.
Durch die Situation der letzten 2-3 Jahre ist ein hoher Preisdruck da im gesamten Handel, der natürlich durchs Internet nochmal extra befeuert wird.
Während der Corona-Zeit erlebte der Fahrradmarkt einen regelrechten Boom. Viele wollten raus ins Grüne, am liebsten mit dem eigenen Rad. Teilweise gab es lange Wartelisten und die Händler bestellten kräftig nach, erinnert sich Pablo Ziller vom Zweirad-Industrieverband.
Und dann brach diese Nachfrage aber aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage und infolge des Kriegs in der Ukraine und so weiter, brach diese Nachfrage eben ein. Und jetzt sitzen Handel und Industrie teilweise immer noch auf Überbeständen. Diese sind aber eben sehr unterschiedlich verteilt und der Handel, der Überbestände hat, der versucht es jetzt über Rabattierung loszuwerden.
Und wenn die einen die Preise senken, dann müssen die anderen oft mitziehen. Bei bestimmten Fahrradtypen gäbe es besonders häufig Rabatte.
Meiner Beobachtung nach betrifft das vor allem Mountainbikes, klassische Cityräder, auch Trekkingräder.
Teilweise sind auch Fahrräder mit Elektromotor günstiger zu haben. Rennräder und Gravelbikes hingegen werden seltener reduziert. Laut dem ADAC-Test konnten in Städten größere Rabatte rausgehandelt werden als auf dem Land. In Großstädten waren die Rabatte auch häufiger schon im Vorhinein ausgeschrieben. Für Pablo Ziller vom Branchenverband ZIV sollte aber nicht allein der Preis den Ausschlag geben.
Der Preis ist ein Kriterium, eine Rabattierung ist ein Kriterium, aber es ist ja auch wichtig, dass man sich mit dem Fahrrad sozusagen gut versteht, damit man es hinterher gut nutzt. Und da stehen einfach auch noch andere Kriterien im Fokus.
Der ADAC kommt nach seinem Test zu dem Schluss, verhandeln lohnt sich fast immer.
Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser.
Infonacht. Nachrichten.
10.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Der frühere Gesundheitsminister Spahn steht erneut wegen der Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie unter Druck. NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung haben interne Dokumente ausgewertet, die den CDU-Politiker zusätzlich belasten könnten. Aus der Nachrichtenredaktion Raphael P. Permantier.
Im Zentrum der Vorwürfe steht ein Großauftrag über 1,5 Milliarden Euro. Spahn hatte entgegen der Pläne des Corona-Krisenstabs das Logistikunternehmen Fiege aus seiner Heimatregion im Münsterland mit der Beschaffung von Masken beauftragt. Zuständig für Logistikfragen ist eigentlich das Innenministerium. Es hatte damals vor der Vergabe an Fiege gewarnt. Spahns Nachfolger im Gesundheitsministerium, Lauterbach, hat eine Sonderbeauftragte eingesetzt, um die Maskengeschäfte während der Pandemie aufzuarbeiten. Deren Bericht soll laut den Recherchen schon im April fertig geworden sein und wird seitdem unter Verschluss gehalten.
Eine neue Statistik zeigt, wie stark die Asylzahlen aktuell sinken. Im Mai gab es den niedrigsten Monatswert seit 4 Jahren. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge meldet knapp 8.000 Erst- und 2.000 Folgeanträge. Damit haben sich Fallzahlen innerhalb eines Jahres fast halbiert. Die meisten Anträge auf politisches Asyl kamen von Menschen aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. Die Bundesregierung plant weitere Verschärfungen. Der Streit zwischen US-Präsident Trump und Tech-Milliardär Musk geht offenbar weiter. Trump hat nach Angaben des Weißen Hauses kein Interesse an einem Telefonat mit seinem ehemaligen Berater. Nina Barth aus Washington zum aktuellen Stand.
Er ist von ABC News kurz interviewt worden und da hat Trump geantwortet, sie meinen den Mann, der seinen Verstand verloren hat. Und dann hat er eben noch gesagt, dass er gerade nicht besonders daran interessiert ist, mit Elon Musk zu sprechen. Elon Musk wäre wahrscheinlich bereit, zumindest hat er seine Drohung zurückgenommen, der NASA die Dragon-Raumkapsel von SpaceX nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Das ist zurzeit das einzige Raumschiff, mit dem die NASA Astronauten und Material zur internationalen Raumstation ISS bringt. Aber da zumindest ist Elon Musk zurückgerudert.
Die USA wolle nach Angaben von Präsident Trump am Montag Handelsgespräche mit China führen. Demnach sollen Mitglieder seines Kabinetts in London mit ranghohen Vertretern der chinesischen Regierung zusammenkommen. Trump zufolge geht es bei den Gesprächen darum, Feinheiten einer im Mai abgeschlossenen Handelsvereinbarung zu besprechen. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht wechseln bewölkt, vor allem im Südosten Schauer. Tiefstwerte von Süd nach Nord 16 bis 8 Grad. Morgen stark bewölkt mit sonnigen Phasen, dazu Schauer und Gewitter. Im Osten länger freundlich, maximal 16 bis 24 Grad. Am Pfingstsonntag bleibt es wechselhaft bei 15 bis 21 Grad und am Pfingstmontag nur im Süden sonnig und trocken, sonst weiterhin wechselhaft.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Dreieck Stur und Bremen-Arsten 3 Kilometer Stau. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Rehren und Bad Nenndorf 5 Kilometer Stau. A2 Braunschweig Richtung Berlin zwischen Helmstedt West und Eilsleben 6 Kilometer stockender Verkehr. Die A8 München Richtung Stuttgart ist zwischen Eichelberg und Kirchheim Tech Ost nach einem Unfall gesperrt. Die A8 Saar-Louis-Neunkirchen ist zwischen Schwalbach, Schwarzenholz und Heusweiler nach einem Unfall gesperrt. A8 Stuttgart Richtung München zwischen Burgau und Zusmarshausen. Hier ist die Autobahn nach einem Unfall nur noch auf einer Spur befahrbar, dadurch 5 Kilometer Stau. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leesten 6 Kilometer stockender Verkehr. Die A40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort Dortmund ist zwischen Bottrop-Süd und Kreuz-Essen-Nord in beiden Richtungen noch bis zum 16. Juni gesperrt. Dort wird eine Rohrbrücke über die Autobahn gebaut. Eine Umleitung führt über die A2. Und die A44 Dortmund Richtung Kassel zwischen Lichtenau-Westfalen und Marsberg. Hier ist die Autobahn nach einem Unfall ebenfalls nur einspurig befahrbar. Dadurch 4 Kilometer Stau. Einiges los heute Nacht. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Mit Christopher Gaube, hallo. Wir schauen jetzt zum Nachbarland Polen, das am vergangenen Sonntag eine bemerkenswerte Wahl hinter sich gebracht hat. Die polnische Präsidentschaftswahl galt schon im Vorfeld als richtungsweisend. Die Richtung der Wähler rechts. Mit knappem Vorsprung hat der Rechtspopulist und EU-Kritiker Nawrocki gewonnen. Jetzt hat er sein erstes Fernsehinterview gegeben und die Regierungskoalition von Donald Tusk scharf kritisiert. Tusk sei der schlechteste Premier seit 1989. Die Zeichen stehen also auf Konfrontation zwischen dem künftigen Präsidenten und der noch Regierung, denn der proeuropäische Premier Tusk, der will am 11. Juni die Vertrauensfrage im Parlament stellen. Lukasz Tomaszewski berichtet.
Seit Montag früh weiß Polen, dass der kommende Präsident Karol Nawrocki heißt. Der PiS-nahe EU-kritische Historiker hat sich mit knapp nur 1,8 Prozentpunkten gegen den liberalen Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski durchgesetzt. Der gehört der Bürgerplattform PO von Premier Donald Tusk an. Und Tusk muss nun befürchten, dass Nawrocki, der im August vereidigt wird, die Regierungsvorhaben genauso blockieren wird wie schon sein Vorgänger Andrzej Duda. Am Donnerstagabend gab Karol Nawrocki dem rechtskonservativen TV-Sender Republika ein erstes Interview. Nach der Verkündung erster Personalien ging er schnell zum Angriff auf Tusk über. Tusk muss tief Luft holen und sich überlegen, wie er mit dem gewählten Präsidenten zusammenarbeiten will. Und er sollte keine Angst machen, weder mir noch den Polinnen und Polen. Denn ich habe im Wahlkampf bewiesen, dass ich keine Angst vor ihm habe und die werde ich auch als Präsident nicht haben. Das ist eine Antwort auf ein Statement Tusks vom Montagabend. Darin kündigte der an, kommende Woche die Vertrauensfrage im polnischen Unterhaus Sejm stellen zu wollen und damit seine Regierungskoalition zu bestätigen. Und er beteuerte, dass es für den Fall einer schwierigen Zusammenarbeit mit Nawrocki einen Notfallplan gebe. Der wurde zwar nicht näher erläutert, aber es konnte als Warnung verstanden werden. Der PiS-Vorsitzende und langjährige Tusk-Kontrahent Jarosław Kaczyński schlug hingegen vor, Tusk müsse zurücktreten und durch eine technische Regierung ersetzt werden. Und da Kaczyński den im Politikbetrieb unerfahrenen Karol Nawrocki überhaupt erst aufgestellt hatte, dankte dieser seinem Mentor im Interview. Ich stimme zu, eine Formel wäre es, eine technische Regierung einzuberufen. Ich habe gehört, dass das einige politische Lager befürworten würden. Ich glaube, das wäre eine Lösung, die für Ruhe in Polen sorgen würde. Er müsse zwar als künftiger Präsident mit der Regierung zusammenarbeiten und beide Seiten dürften sich in grundsätzlichen Fragen nicht von ihren Emotionen leiten lassen, aber seine persönliche Meinung über Premier Donald Tusk würde doch niemanden überraschen. Er ist natürlich der schlechteste Premier seit 1989, aber ich bin bereit, mit jedem zu reden. Das hat uns die Geschichte gelehrt. Polen erwartet, dass der Präsident und der Premier über die Zukunft des Landes sprechen. Aber es wird Dinge geben, bei denen ich standhaft, entschieden und stark bleiben werde. Dazu berechtigt mich das Mandat derer, die für mich gestimmt haben. Nawrocki beteuerte, der Präsident aller Polinnen und Polen sein zu wollen, auch wenn das Land tief gespalten ist. Der künftige Präsident bekannte sich im Interview zwar mehrmals gegen politischen Hass und eine Spaltung des Landes, gleichzeitig kündigte er an, das von der Tusk-Regierung geplante Gesetz gegen Hassrede blockieren zu wollen. Denn das sei ein geplantes Verbot, welches nur auf einen Teil der politischen Meinung abzielt.
Wirtschaft.
Zwei Jahre ist er jetzt her, der Untergang der Schweizer Großbank Credit Suisse, in letzter Minute übernommen von der UBS. Nun soll ein neues Gesetz dafür sorgen, dass die nicht in eine ähnlich dramatische Situation gerät. Und wie das gelingen soll, dazu hat der Schweizer Bundesrat seine Pläne präsentiert. Katrin Honde.
Das Schreckensszenario von 2023 soll sich nicht wiederholen im Bankenland Schweiz. Zwei Jahre nach dem Untergang der Traditionsbank Credit Suisse plant die Schweizer Regierung nun schärfere Regeln. Man habe Lehren gezogen aus der großen Krise, so die Schweizer Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter.
Die Krise der Credit Suisse hat gezeigt, dass die Regulierung Lücken hat, die nun geschlossen werden müssen, damit eine ähnliche Krise möglichst verhindert werden kann. Und wenn es trotzdem zu einer Krise kommt, dass auch eine global systemrelevante Bank stabilisiert oder geordnet abgewickelt werden kann.
Lex UBS werden die neuen Regulierungspläne auch genannt, denn es geht nun besonders um die einzige verbleibende Schweizer Großbank, die UBS, damit nicht noch einmal wie bei der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS der Staat als Bankenretter eingreifen muss, soll die Mega-Großbank UBS künftig bis zu 26 Milliarden Dollar mehr Eigenkapital vorlegen für ihre Tochterfirmen im Ausland. Außerdem sollen höhere Mindestanforderungen an die Liquidität systemrelevanter Banken gelten, auch um im Krisenfall Hilfen der Schweizer Nationalbank in Anspruch nehmen zu können. Zudem sind strengere Kontrollen geplant. Bei Managementfehlern und Regelverstößen soll die Finanzmarktaufsicht in Zukunft früh intervenieren und auch Bußen verhängen können. Ein sogenanntes Verantwortungsregime soll Pflicht werden. Marlene Amstadt, Direktorin der FINMA, der Schweizer Finanzmarktaufsicht.
Führungskräfte sollen bei Fehlverhalten einfacher zur Rechenschaft gezogen werden können. Auf anderen wichtigen Finanzplätzen hat sich ein solches Verantwortlichkeitsregime bereits seit Jahren bewährt und zeigt eine klare präventive Wirkung.
Die Schweizer Bankiervereinigung kritisierte in einer Stellungnahme die Regulierungspläne als, Zitat, überladen und in Teilen schädlich für die Schweiz. Auf eine selbstverschuldete Krise einer einzigen Bank werde nun mit einer Regulierungswelle für alle Banken reagiert, so der Bankenverband. Der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz dagegen gehen die Vorschläge der Regierung viel zu wenig weit, wie es in einer Mitteilung heißt. Man begrüße zwar die Stärkung der Finanzmarktaufsicht und die geplanten Eigenkapitalauflagen, doch insgesamt seien die vorgestellten Maßnahmen zu zaghaft, so die Kritik der Sozialdemokraten. Anlegerinnen und Anleger scheinen die Regierungspläne nicht zu schockieren. Noch während der Pressekonferenz der Finanzministerin legte die UBS-Aktie um über 6% zu.
Ich freue mich natürlich darüber. Das heißt also, dass der Markt das nicht als dramatisch einschätzt, sondern offensichtlich als sachgerecht. Und wir haben ja auch immer gesagt, dass letztlich diese Frage wahrscheinlich schon eingepreist war.
Bis die neuen Regeln tatsächlich in Kraft treten, dauert es aber noch bis mindestens 2028. Die Regierungspläne müssen erst noch dem Parlament vorgelegt werden. Auch eine Volksabstimmung ist wie immer in der Schweiz möglich.
Katrin Hondel war das aus Genf. Mathe, Bio-Englischkurse, das sind ja Standardkurse in der Oberstufe eines Gymnasiums. Aber Medizin, das ist doch ziemlich bemerkenswert und bundesweit auch einmalig bei einem Gymnasium in Goch. Am Niederrhein steht Medizin aber schon seit einigen Jahren nach Wahl auf dem Stundenplan. Der Kurs soll Gymnasiasten optimal auf ein Medizinstudium vorbereiten. Ralf Lachmann.
Oberstufenschülerin Viktoria Denk ist begeistert. Sie findet, das medizinische Fachwissen wird am Gymnasium in Goch sehr spannend und anschaulich vermittelt.
Und wir bekommen halt alle zwei Wochen einen fiktiven Patient, also eine Fallgeschichte. Jetzt haben wir auch gerade eine neue besprochen.
Da ging es um eine neurologische Erkrankung, also eine Schädigung von Gehirn bzw. Nervensystem.
Zum Beispiel Epilepsie oder Parkinson oder auch den Schlaganfall. Aber genau dazu müssen wir sehr vieles lernen, den Aufbau des Gehirns und die ganze Durchblutung, die ganzen Arterien und Venen zum Beispiel.
Zuerst werden Krankenvorgeschichten, Symptome und Beschwerden der fiktiven Patienten im Unterricht besprochen, zu Hause von den Schülern nachgearbeitet. Nach zwei Wochen würde dann im Unterricht geklärt, an was der jeweilige fiktive Patient erkrankt ist, sagt Dr. Med. Christina Titire-Basalik.
Das Ganze ist ein Teamwork und wir besprechen untereinander, so wie richtige Ärzte. Was denkt ihr, was könnte sein und wie könnten wir das behandeln und welche Therapiemöglichkeiten, welche Ideen ihr habt?
Normalerweise ist die Allgemeinmedizinerin in einer Gemeinschaftshausarztpraxis in der nahegelegenen Wallfahrtsstadt Kevela tätig, freut sich aber wie ihre Berufskollegen und Kolleginnen aus dem Kreis Kleve einmal die Woche auf den zweistündigen Medizinkurs am Gocher Gymnasium.
Wir reden über Hausärzte, Orthopäden, Zahnärzte, die dabei sind, Kinderärzte. Es ist also ganz breit gefächert, auch ein Unfallchirurg ist dabei,
sagt Dr. Thomas Kattelans. Er ist Oberstufenkoordinator an der Nordrhein-Westfälischen Schule und hat die Medizinkurse dort maßgeblich mit auf die Beine gestellt.
Seit 2019 bieten wir diesen Medizinkurs für die Schülerinnen und Schüler an und haben in den 2 Jahren zuvor dieses ja tatsächlich einzigartige Projekt in der Bundesrepublik entwickelt.
Anatomie, Physiologie und Biochemie stehen zum Beispiel auf dem Stundenplan. Lateinische Fachbegriffe müssen sitzen. Medizinische Multiple-Choice-Tests absolviert werden, wie später eben im Medizinstudium. Bei Exkursionen würden auch praktische Erfahrungen vermittelt, erzählt Schülerin Viktoria Denk.
Und wir machen auch verschiedene Exkursionen zum Beispiel. Wir waren auch mal im Krankenhaus und haben einen Nähkurs gemacht in Kevela oder waren bei Frau Tetiere in der Praxis und haben so eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt.
Im nächsten Jahr steht ihr Abi an und sie möchte, wie viele der Medizinkursteilnehmer des Gocher Gymnasiums, dann Medizin studieren. Und danach sagt sie, gerne auch wieder zurück aufs Land, also an den Niederrhein, als Hausärztin oder Zahnärztin.
Ein Bericht von Ralf Lachmann, 23.45 Uhr jetzt.
Die ARD-Infonacht.
In ein paar Minuten morgen ist Tag der Organspende und während sich Deutschland lange Zeit mit dem Thema schwer tat, da führt Spanien seit über 3 Jahrzehnten die weltweite Organspendestatistik an. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass dort jeder automatisch als potenzieller Spender gilt, es sei denn, man widerspricht aktiv. Ein wesentlicher Teil des spanischen Erfolgs ist ein zentral organisiertes System mit Transplantationskoordinatoren in nahezu jedem Krankenhaus und auch ein hohes Maß an Vertrauen in die Strukturen. Marc Hoffmann.
Carlos Arroca erinnert sich gut an die schwere Zeit.
Antes era muy duro porque tenía que estar conectado a una máquina.
Weil seine Nieren nicht mehr funktionierten, war er bis zu 10 Stunden am Tag an der Dialysemaschine angeschlossen. Eine frühere Spenderniere seiner Mutter hatte sein Körper abgestoßen. Er spricht von einem Wunder. Nach 3 Jahren Wartezeit hat Carlos dann im vergangenen Jahr von einem verstorbenen Patienten eine neue Niere erhalten. Oft geht es in Spanien sogar schneller, mit einer durchschnittlichen Wartezeit zwischen 6 und 18 Monaten. Warum Spanien jedes Jahr aufs Neue eine Spitzenposition in Sachen Organspende einnimmt, liegt in einem System mit hunderten sogenannten Transplantationskoordinatoren. Eine von ihnen ist Marina Pérez Redondo an der Uniklinik Puerta de Hierro Majadahonda in Madrid.
Somos los motores o los impulsores.
Koordinatorinnen wie Sie arbeiten meist selbst als Intensivmediziner und sind auf allen Stationen gut vernetzt und immer ansprechbar, sagt sie.
Para poder contestarles a sus preguntas.
Sie identifizieren mögliche Spender und organisieren den gesamten Ablauf vor Ort. Der Job verlangt viel Fingerspitzengefühl. Es gehe darum, die richtigen Worte zu finden. Wir konzentrieren uns nicht nur auf Intensivpatienten. Oftmals sprechen wir mit Menschen, die sagen, ich werde in Kürze sterben, aber ich möchte Organspender sein. Das sind sehr persönliche, sensible Gespräche. Bei der nationalen Transplantationsbehörde UNT laufen alle Fäden zusammen. Beatriz Domínguez-Gil ist die Direktorin. Es ist nicht nur die Gesetzeslage, die den Unterschied macht, ob Widerspruch oder Zustimmung. Entscheidend ist unser Organisationsmodell. Die Koordinatoren in den Krankenhäusern begleiten die Familien und Angehörigen und wissen, wie sie die Möglichkeit der Organspende ansprechen. In diese Ausbildung haben wir sehr viel investiert. Denn auch wenn theoretisch jeder als Spender in Frage kommt, sollen die Angehörigen mit eingebunden werden. Und das schafft offenbar Vertrauen in das spanische System. In Spanien liegt die Zustimmung zur Organspende laut Umfragen bei rund 80%.
Ein Bericht von Marc Hoffmann. Wir schauen jetzt in die USA. In gut 3 Jahren wird Los Angeles zum 3. Mal in seiner Geschichte die Olympischen Spiele austragen. Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees, die haben sich jetzt in L.A. mit den Organisatoren vor Ort getroffen, um mal zu schauen, ob denn auch alles im Zeitplan liegt. Was gut läuft, was noch nicht so richtig gut läuft und was kniffelig werden wird, darüber jetzt Andreas Hein aus Los Angeles.
Die Olympischen Spiele 2028 werden weiblicher. Das steht jetzt schon fest.
Es werden mehr Frauen als Männer teilnehmen und wir haben auch mehr weibliche Teams, sogar beim Fußball. Und das ist ein großartiges Zeichen im Vorfeld der Spiele.
Nicole Hovertz hat 1984 selbst in L.A. als Schwimmerin an den Olympischen Spielen teilgenommen. Jetzt ist sie beim IOC Spitzenfunktionärin und die zuständige Chefin für L.A. 28. 3 Jahre vor der Eröffnung der Spiele spürt sie eine gewisse Erleichterung, was die Spielstätten angeht.
Jedes Mal, wenn du Olympische Spiele organisierst, hast du es mit einer Vielzahl an Neubauten und Baustellen zu tun. Und das bereitet riesige Kopfschmerzen. Genau das haben wir nicht in L.A. Wir haben den Luxus, nichts neu bauen zu müssen.
Tatsächlich, die großen Spielstätten sind schon da. Zum Beispiel das legendäre LA Memorial Coliseum. Hier wurden schon 1932 und 84 olympische Wettkämpfe ausgetragen. Das olympische Dorf steht auch schon, aber es ist noch längst nicht fertig.
Der Campus der Universität von Kalifornien wird das olympische Dorf sein. Das ist fantastisch. Diese besondere Campus-Atmosphäre. Na klar, einen bereits existierenden Campus so einzurichten, dass er zu den Bedürfnissen von Olympia und den Athleten passt, das ist eine Herausforderung. Damit kommen wir klar.
Noch unklar ist, wie tausende Athleten und hunderttausende Zuschauer zuverlässig hin und her kommen. Die Stadt hat sich das Ziel gesetzt, die meisten Austragungsorte sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden können. In einer Autoregion wie Los Angeles gilt das vielleicht als größte Herausforderung. Der Hauptflughafen und seine Terminals sind nur über Straßen zu erreichen. Noch vor Olympia soll aber ein automatisierter Bahnshuttle, der People Mover, fertig sein. Mehr Busspuren in der Stadt sind angekündigt. Großspurig kommt im Moment allerdings etwas anderes daher. Elektrische Flugtaxis sollen 2028 über L.A. fliegen, um VIPs, reiche Fans und große Sponsoren zu transportieren. Im kommenden Jahr soll die Route des Olympischen Fackellaufs bekannt gegeben werden. Sie führt durch alle 50 Bundesstaaten. So etwas gab es noch nie. Und auf noch etwas freut sich L.A.'s Olympia-Organisator Casey Wasserman ganz besonders.
We get to announce a mascot, so we are excited about the fun stuff.
Der spaßige Teil also, das Maskottchen für L.A. 28, soll ebenfalls nächstes Jahr vorgestellt werden.
Kultur.
Pulp zählt zu den großen Bands des Britpop. Sie waren ein bisschen verschmitzter und vielleicht auch intellektueller als die Kollegen von Oasis oder Blur. Sänger Jarvis Cocker, der behandelte in seinen Songs Themen wie Klassenunterschiede oder Voyeurismus. Das ist jetzt 20 Jahre her, aber jetzt gibt es ein neues Pulp-Album mit dem schlichten Titel More. Auf dem geht es im Unterschied zu früher um die ganz großen Gefühle.
Just a feeling, ein Gefühl, das plötzlich da ist und sich nicht vom Kopf her steuern lässt. Jarvis Cocker singt über den Moment, in dem er seiner jetzigen Frau zum ersten Mal begegnete. So unverhohlen über die eigenen Gefühle zu singen, ist für ihn ein neues Terrain, das er hörbar genießt.
There was no coat check, so we wore our dreams out on the dance floor. We danced so hard, got so hot, that they feel as true as all.
More ist ein Album voller Songs über die Liebe in ihren unterschiedlichen Facetten. Zum Beispiel auch die unerfüllte Liebe zu Tina, die er sich als Jugendlicher nicht traute anzusprechen, die ihm aber bis heute immer wieder über den Weg läuft.
Tina, do you remember walking past me in the snow? Escalator last Saturday.
Ihre typische Ironie haben Pulp keineswegs verloren. Der Name Tina wird hier mit der einstigen Losung von Margaret Thatcher in Verbindung gebracht. Da stand Tina für There is no alternative. Ein Song, der noch aus alten Pulp-Zeiten stammt und an dem sich Jarvis Cocker über die Jahre immer wieder versuchte, ist der Ohrwurm Grown-Ups. Der beschreibt, wie sehr man sich als Jugendlicher danach sehnt, erwachsen zu sein, um all die offenen Fragen beantworten zu können und dann als Erwachsener festzustellen, dass man immer noch keine Antworten hat. Cocker sagt, dass er selbst ein Grown-Up werden musste, um den Song zu Ende zu schreiben. Ein fester Bestandteil der aktuellen Pulp-Besetzung ist ein Streicherensemble. Hier bei Hymn of the North kommen noch dramatische Bläser hinzu. Jarvis Cocker beschreibt in dem Song die Schwierigkeit loszulassen, wenn der erwachsen gewordene Sohn seine eigenen Wege geht. Pulp feiern auf More das Leben und die Liebe, allerdings in dem Bewusstsein, dass die Zeit begrenzt ist und man die Gelegenheiten, die sich einem bieten, nicht verstreichen lassen sollte. Ein großes, erwachsenes Album, geeignet für alle Altersgruppen.
So klingt das Album More der britischen Pop-Band Pulp. Götz Steger hat es uns vorgestellt.
Standpunkte.
Ja, zwischen Harmonie und Schlammschlacht mal wieder steht Donald Trump im Fokus der Weltöffentlichkeit. Auf der einen Seite ein recht reibungsloser Antrittsbesuch des Bundeskanzlers. Auf der anderen Seite, so scheint es zumindest, das Ende der Männerfreundschaft mit Elon Musk. Wir schauen jetzt mal darauf, wie verschiedene Medien den Märzbesuch bei Trump und auch das Zerwürfnis zwischen Trump und Musk bewerten und beginnen mit einem Kommentar von Sebastian Hesse im Deutschlandfunk. Er wählt für den Märzbesuch in Washington die Überschrift Desinteresse als Erfolg.
Es wurden Artigkeiten ausgetauscht, Merz Englisch wurde gelobt. Über die weitesten Teile der Begegnung jedoch saß Friedrich Merz einfach unbeteiligt daneben, als Trump Fragen zu innenpolitischen Themen beantwortete. Es sagt viel über das deutsch-amerikanische Verhältnis in diesen Tagen aus, dass Desinteresse bereits als Erfolg verbucht werden kann. Misstöne? Nicht zu vernehmen, doch was wird dem rosaroten Auftakt folgen? Nun wissen wir nicht, was Merz unter vier Augen zu Trump gesagt hat, wenn aber beim Gastgeber hängen geblieben ist, dass dieser Kanzler tatsächlich schwierig ist, im Sinne von beharrlich mit unverhandelbaren Kernanliegen, dann wäre etwas gewonnen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt von einem unerwartet reibungslosen und harmonischen Treffen und vergleicht den Antrittsbesuch mit einem Tango, der nur zu zweit getanzt werden kann.
Der Kanzler wäre mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn er Trumps Einladung zum Tanz nicht angenommen hätte. Auch wenn klar war, wer dann führt. Oberstes Ziel des Antrittsbesuches war es und musste es sein, die Basis für ein möglichst gutes persönliches Verhältnis zu Trump zu legen. Auch nach dem geglückten deutsch-amerikanischen Eröffnungsreigen auf dem glatten Parkett im Weißen Haus bleibt jedoch offen, ob Trump nicht lieber Kasachok mit Putin tanzt, dem die Ukraine, so sagte Trump es noch in Gegenwart des Kanzlers, so viel bedeute wie der eigene Augapfel.
Und wenn wir bei der Tanzmetapher bleiben wollen, dann ist das bei Trump und Tech-Milliardär Musk wohl eher ein extrem unbeholfener Disco-Fox. Und dabei steht für beide sehr viel auf dem Spiel, kommentiert die Wirtschaftswoche aus Düsseldorf.
Mit dem Streit bringt Musk sein gesamtes Firmenimperium ins Risiko. Würde Trump seine Drohung wahrmachen, sämtliche Subventionen zu entziehen, stünden rund 22 Milliarden Dollar an Staatsverträgen mit SpaceX zur Disposition. Unter anderem für Flüge zur ISS und zum Mond. Umgekehrt ist Musks Raumfahrtunternehmen für die US-Regierung inzwischen so etwas wie eine zweite NASA. So sind die Wrestling-Fans Musk und Trump in einem Stalemate angekommen, einer Pattsituation, in der kein Kämpfer seine Position mehr verbessern, sondern nur noch verschlechtern kann.
Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus Hannover sieht es als gute Nachricht, dass Musk der Macht und Meinungswucht von Trump etwas entgegnet.
Wer in Freiheit leben will, für den ist der freie Austausch von Meinungen unverzichtbar. Nach dem Start der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump schien genau jener Nährstoff in den USA nahezu ausgerottet zu sein. Um Trump herum entstand ein System von Ja-Sagern und Günstlingen. Deswegen hat Elon Musk der Welt einen wichtigen Dienst erwiesen. Er hat einem Mann widersprochen, der Sonnenkönig gleich agiert, ohne genau abschätzen zu können, welche Nachteile das für ihn bringt. Er provoziert damit nun eine Art Stresstest für die freiheitliche US-Gesellschaft.
Und das waren unsere Standpunkte, heute zusammengestellt von Pascal Köpper.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Gabriela Kühne. Der frühere Bundesgesundheitsminister Spahn hat während der Corona-Pandemie eine Firma aus seiner Heimat bei einem Milliardenauftrag bevorzugt, gegen den Willen des Innenministeriums. Das ergaben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Aus der Nachrichtenredaktion Sebastian Riechel.
Spahn hatte im Frühjahr 2020 das Logistikunternehmen Fieger aus Münster beauftragt, Masken und Desinfektionsmittel zentral für Deutschland einzukaufen. Allerdings hatte der Krisenstab der Regierung schon mit den Logistikern DHL und Schenker ein Konzept erarbeitet. Als Karl Lauterbach dann das Gesundheitsministerium übernahm, hat er eine Sonderbeauftragte eingestellt, die den Fall untersuchte, und aus ihrem Abschlussbericht stammen diese neuen Informationen. Die aktuelle Gesundheitsministerin Warken, eine CDU-Parteikollegin von Spahn, weigert sich bis heute, diesen Bericht dem Bundestag vorzulegen.
In Deutschland arbeiten so viele Rentner wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Millionen Menschen über 67 Jahren erwerbstätig. Laut Magazin Stern ergab eine Anfrage des BSW, dass es im Jahr zuvor noch 51.000 weniger waren. Aus der Nachrichtenredaktion Johannes Zuber.
Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Zahl der arbeitenden Ruheständler vervierfacht. Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner insgesamt ist dagegen im gleichen Zeitraum nur geringfügig gestiegen. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte zuletzt eine Debatte zu dem Thema ausgelöst. Aus seiner Sicht arbeiten Rentnerinnen und Rentner in Deutschland zu wenig. Für mehr Wohlstand sei es nötig, die Zahl zu erhöhen und entsprechende Anreize zu schaffen. BSW-Chefin Wagenknecht warf Linnemann vor, Rentner mit der Debatte zu verhöhnen.
Ein von der US-Regierung unrechtmäßig nach El Salvador abgeschobener Migrant ist zurück in den USA. Wie Justizminister Bondi mitteilte, wurde der Mann allerdings nach der Landung festgenommen. Ihm wird Menschenschmuggel vorgeworfen. Sein Fall hat einen vielbeachteten Rechtsstreit ausgelöst. Die Trump-Regierung hatte ihn irrtümlich abgeschoben und trotz gerichtlicher Anordnung lange Zeit nicht zurückgeholt. Ermittlern aus mehreren Ländern ist es gelungen, ein Netzwerk von Drogenhändlern zu zerschlagen. Laut den spanischen Behörden wurden fast 50 Personen festgenommen. Sie sollen im großen Stil